Begegnung mit Gott. Und bevor Georg jetzt gleich seine Andacht hält, ich habe auf der Homepage von jesus.de noch einen Bericht zu diesem Thema gefunden, wie möchte ich euch ganz gerne noch vorlesen. Viele Christen benutzen Sätze wie, dann hat Gott zu mir gesagt. Neulich gab Gott mir den Eindruck, dass, nachdem ich Gott gefragt hatte, haben Sie solche Formulierungen auch schon mal gehört? Und hat sie danach bei Ihnen ein großes Fragezeichen im Kopf eingenistet, wie man Gott wohl eine Frage stellen, ihn mitten im Alltag erleben oder von ihm eine konkrete Antwort bekommen kann? Zugegeben, das klingt tatsächlich fremd. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ein sagenumwobener Zettel, der vom Himmel segelt? Die ominöse Stimme aus dem Nichts? Der aufrüttelnde Traum? Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Gott jeden dieser Wege wählen könnte, um Kontakt zu uns aufzunehmen. Gleichermaßen glaube ich, dass es sich hier doch eher um sehr seltene Ausnahmen handelt. Aber dennoch spreche ich und viele andere Menschen auch aus Erfahrung, wenn ich sage, dass Gott sich auch heute noch den Menschen mitteilt und wirklich mitten im Alltag erlebbar ist. Nur wie? Natürlich würden sich eine Menge der Erlebnisse, die Menschen als Begegnung mit Gott betiteln, auch als Zufall, Einbildung oder Wunschdenken abtun lassen. Doch wenn wir grundsätzlich der Annahme offen gegenüberstehen, dass es einen Gott gibt, der diese Welt und jeden einzelnen Menschen erschaffen hat, wieso sollte es ihm dann heute unmöglich sein, zu uns zu sprechen? Ein Blick in die Bibel hilft uns, die Vielseitigkeit des Redens Gottes zu erahnen. Da begegnet Mose einem brennenden Dornbusch, der von einer hörbaren Stimme begleitet wird. Da gibt es einen Elia, der Gott nicht im Feuer und nicht im Sturm, aber in einem sanften Sausen ausmachen kann. Da ist ein Paulus, der durch einen Traum Wegweisungen erfährt. Menschen erleben Wunder, führen Gespräche, lesen Texte. Die Palette ist gleichermaßen individuell wie reichhaltig. Ein Schema lässt sich kaum ausmachen. Bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch die Tür geöffnet. Das lesen wir in Matthäus 7. Doch gibt es eins, was alle Hörenden miteinander vereint? Sie gestehen Gott zu, dass er zu ihnen sprechen, ihnen begegnen darf. Sie bringen eine gewisse Offenheit mit. Sie wollen die Chance nicht verstreichen lassen, mit Gott in direkten Kontakt zu kommen. Hand aufs Herz. Wie sieht es bei mir aus? Will ich wissen, was Gott mir zu sagen hat? Bin ich bereit, mich von ihm unterbrechen zu lassen? Wie aber kann ich suchen, klopfen und bitten? Wie werde ich denn offen für eine Begegnung mit Gott? Die Antwort steckt von allen in unserem Herzen. Wenn mir etwas wichtig ist, dann findet es in der Regel einen Platz in meinem Herzen. Ist es mir also wichtig, dass Gott die Möglichkeit bekommt, zu mir zu sprechen? Habe ich Sehnsucht danach, eine Begegnung mit Gott zu erleben? Im Buch der Sprüche steht, dass Gott unser Herz anschaut. Wenn dort also Plätze sind, die diese Wünsche beherbergen, dann sieht Gott das. Und dann hat er bereits eine gute Möglichkeit, daran anzuknüpfen. Ich kann aber noch mehr Bereitschaft signalisieren. In einer Geschichte, die den Propheten Maleachi widerfährt, nachzulesen im gleichnamigen Buch, sagt Gott, stellt mich auf die Probe. Auch wenn die Situation in dieser Geschichte eine andere ist, so wird doch über Gottes Wesen deutlich, wir dürfen ihn prüfen, mit ihm ringen, Fragen stellen. Er kann damit umgehen. Mehr noch, er freut sich darüber.
Begegnung mit Gott. Mose. Die Sache mit dem brennenden Dornbusch. Also, wer von euch war denn schon mal in der Wüste? So richtig, wo es heiß ist, die Luft fliert, Sand ohne Ende. Ich war auch schon mal so in der Wüste. Und wenn man in der Wüste die Schafe hütet, so stelle ich mir das vor, da kann es schon echt mal sein, dass in der heißen Luft so die Luft so richtig anfängt zu flimmern. Und wenn es dann noch so richtig heiß wird und man so mit den Augen so gegen die Sonne blinzeln muss, um überhaupt was zu sehen, ja, da kann es schon sein, dass der Horizont anfängt zu tanzen, so eigenartig. Und da kann man sich auch vorstellen, dass man vielleicht auch anfängt, irgendwann mal eigenartige Dinge zu sehen. Alles das weiß Mose natürlich aus langjähriger Erfahrung, weil der ist ja da in der Wüste zu Hause. Aber so sehr hat ihn die Sonne dann doch nicht das Hirn ausgedörrt, als dass er nicht klar erkennen würde, dass da wirklich etwas sehr, sehr, sehr Eigenartiges im Gange ist. Ein Dornbusch, der brennt, aber irgendwie doch nicht brennt. Oder was jetzt? Also muss er trotz der großen Hitze sich auf den Weg machen und das mal richtig genau angucken aus der Nähe. Also läuft er los. Aber er kommt nicht weit. Es wird noch verrückter. Plötzlich fängt der Busch auch noch an zu reden. 2. Mose 3. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose, und er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Na, das hat mal gesessen, oder? Erstens, Mose begegnet Gott. Also was da jetzt genau passiert ist mit dem brennenden Dornbusch, kann man ja echt nicht genau erklären. Der irgendwie brennt und doch nicht brennt, ist ja sehr eigenartig. Und natürlich sagen die Kritiker bis auf den heutigen Tag, dass dem Mose vielleicht doch die Sonne das Hirn ein bisschen sehr aufgeweicht hat und er angefangen hat, komische Sachen zu sehen. Egal. Auf jeden Fall passiert hier etwas sehr Außergewöhnliches. Und das steht mal fest. Nämlich, Mose begegnet ganz im Ernst dem lebendigen Gott. Er begegnet der Heiligkeit Gottes. Nochmal besonders akzentuiert. Mitten in der Wüste, völlig unvorbereitet, überraschend. Gott spricht ihn ganz direkt an. Mit Namen. Mose, Mose. So ruft er ihn an. Und Mose kann nur sagen: Hier bin ich. Und sofort geht es weiter mit einer Warnung: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ich stelle mir vor, der blieb wirklich wie angewurzelt stehen und keinen Schritt weiter eingefroren so. Und sofort geht es weiter. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. So sehr hat ihn die Gegenwart der Heiligkeit Gottes geflasht, würde man heute sagen. Hat ihn umgehauen. Ihm fährt ein gewaltiger Schrecken in die Glieder. Bei späteren Gottesbegegnungen sagen die Engel immer: Fürchte dich nicht, das hat guten Grund, weil es fährt einem echt ein Schrecken in die Glieder. Und auf einmal ist Gott nämlich nicht mehr ganz weit weg, so der alte Mann im Himmel, der da sitzt auf einem Thron, mit weißem Bart womöglich noch. Auf einmal kommt Gott dem Mose erschreckend nah auf die Pelle gerückt. Und auf einmal ist Mose nicht mehr irgend so eine gescheiterte Existenz aus den Juden, der sich inkognito in der Wüste verkrochen hat, weil damals vor vielen Jahren gab es da mal eine komische Situation, er musste flüchten. Nein, Gott hat ihn ganz genau im Blick. Er hatte ihn die ganzen Jahre genau im Blick. Da konnte er sich noch so sehr verkriechen in der Wüste. Es scheint immer noch kein Gras über die Sache gewachsen zu sein, als er damals vor vielen Jahren ganz im Eifer für sein Volk übers Ziel hinausgeschossen war und er im Wutanfall und im Affekt den Ägypter erschlagen hatte, der seinen Landsmann so schlimm misshandelt hatte. Gott hatte das mitgekriegt. Kein Gras über die Sache gewachsen. In der Wüste sowieso nicht. Sondern Gott hat es echt auf ihn abgesehen. Man hat den Eindruck, er legt hier echt seine Hand auf ihn. Und Mose erlebt hier eine ganz besondere Gottesbegegnung. Tatsache, nicht viele Menschen erleben eine derartige Gottesbegegnung, das stimmt. hat Marlena gerade auch zu Recht so gesagt. Das ist schon echt außergewöhnlich. Und doch, das muss ja gar kein brennender Dornbusch sein. Es reicht schon völlig aus, wenn du durch irgendeine Situation genau merkst, Moment mal, jetzt redet Gott zu mir. Neulich bei der Allianz Gebetswoche ist es mir so gegangen beim Eröffnungsabend, da hat der Ingo und noch so ein paar andere Leute, die haben so diese Kärtchen verteilt. Ne? Sonst bin ich immer so skeptisch bei so Bibelverskärtchen, aber ich nehme ein Kärtchen auf und ich dachte, das ist es. Volltreffer. Ich bin das. Kennt ihr das auch? Auf einmal redet Gott. Einfach so, bumm. Bis heute. Keine Ausnahme. Hier passiert was ganz Besonderes und Gott redet. Und oft ist einem das schlagartig klar. Du brauchst keine Begründung mehr. Du weißt, jetzt ist es. Ich bin gemeint, Gott redet. Und wisst ihr, jetzt wird es erst richtig interessant hier bei Mose. Zweiter Punkt, Auftrag von Gott. Vers 10 steht, Gott sagte, und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Na, das ist mal eine klare Ansage, oder? Für einen Schafhirte, der irgendwo draußen in der Wüste sitzt. Einfach so. Dieser Auftrag ist auf jeden Fall klar genug, dass man nicht sofort kneifen kann. Geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Da kann man ja nicht groß drumherum diskutieren, was Gott wohl damit gemeint hat. Vielleicht im übertragenen Sinn oder später oder hier und da. Nee, mach das. Und da fängt das Fragen schon an. Gott, meinst du das jetzt wirklich? Ich soll das machen? Im Ernst? Hey, das ist ein richtig großer Auftrag. Das ist ja jetzt nicht so, dass man mal eben zum König von Ägypten hinmarschiert und sagt, hey, ich brauche da mal eine Audienz. Ja, kriegt man die überhaupt so? Wer bin denn ich, dass ich beim König von Ägypten auf einmal eine Audienz kriege? Wie macht man das? Und dann wird es ja erst richtig interessant. Wieso sollte der Pharao auf so jemanden wie mich eigentlich hören? Und dann noch mal eben so ein paar 10.000 kostenlose Arbeiter einfach weggehen lassen? Da schadet er sich doch selber. Das macht er doch gar nicht. Ob ich da wieder heil rauskomme? Und das ist der Auftrag von Gott an mich? Boah. Drittens, wer bin ich eigentlich? In dem Moment, wo Gott seine Hand auf das Leben von Mose legt, entsteht sofort die Frage, warum ausgerechnet ich? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Oder hier bei der Gemeindeleitungswahl, wieso eigentlich ausgerechnet ich in die Gemeindeleitung? Kann ich das überhaupt? Habe ich Zeit? Geht das überhaupt? Familiensituation und so weiter? Haben die sich alle gefragt. Ernsthaft gefragt. Und dann noch so ein Auftrag. Das geht doch gar nicht. Gott spricht in dein Leben hinein und du wunderst dich nur noch und denkst, das ist doch völlig verrückt, das klappt nie. Oder du merkst, wenn ich mich wirklich drauf einlasse, dann krempelt das mein Leben um. Dann muss ich echt was ändern. Und dafür hat man naturgemäß erstmal Schiss, oder? Ja. Und dann fangen die Ausreden an. Es gibt genug andere, die können das besser. Ich habe keine Zeit und das geht nicht. Und es gibt andere, die sind besser talentiert. Und ihr kennt das. Interessant ist, Gott sieht das ganz anders. Gott traut dem Mose echt was zu. Selbst wenn er ein verkrachter Hitzkopf ist, Gott sieht in Mose viel mehr, als Mose in sich selbst sehen kann. Vor allem aber weiß Gott von vornherein, ich werde dem Mose dabei helfen, weil alleine kann er das nicht. Na klar helfe ich dem dabei. Und er wird schon noch lernen, was es bedeutet, dass er sich darauf verlassen muss, dass ich ihm dabei helfe, weil es nämlich sonst wirklich nicht geht. Aber der Mose, der lernt das schon noch. Ich helfe ihm ja schließlich. Kommt euch das bekannt vor? So macht Gott das nämlich bis heute mit uns. Viertens, Gott, wer bist du eigentlich? Die Frage ist wichtig, die stellt Mose nämlich auch. Eine sehr berechtigte Frage. Wenn Gott nämlich so konkret in mein Leben reinspricht und er von mir ganz konkrete Dinge erwartet, dann will ich auch ganz konkret wissen, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe, oder? Ich will wissen, wer der Auftraggeber ist. Wenn es schon alles umkrempelt, ja, dann will ich auch genau wissen, was los ist. Deshalb die Frage, Gott, wer bist du eigentlich? Im Grunde ist das die große Menschheitsfrage, oder? Wer ist eigentlich Gott? Na klar. Sobald nämlich der Herrgott im Himmel mehr ist als der freundliche alte Mann mit weißem Bart, von dem ich gerade am Anfang geredet habe, der da freundlich, wohlwollend im Himmel sitzt und an dem man ab und zu mal so ein paar Stoßgebete richten kann. Sobald Gott mehr ist als das, wird es richtig interessant. Vor allem dann, wenn Gott anfängt, auf die Gebete zu antworten und wenn er seinerseits anfängt, in mein Leben hineinzureden, dann wird es interessant. Dann wollen wir genau wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Zum Glück findet Gott diese Frage auch berechtigt. Das finde ich richtig klasse. Und deshalb antwortet er auch darauf. Aber die Antwort fällt nicht so aus, wie wir uns das vielleicht gerne gewünscht hätten. Wenn mich jemand fragt, wer ich bin, kann ich meinen Namen nennen. Der steht in meinem Pass drin, ich weiß den auch auswendig, ich heiße Georg Schierling, okay. Das ist nach unseren gesellschaftlichen Konventionen in Mitteleuropa ein normaler Männername. Soweit so gut. Aber wie antwortet eigentlich Gott auf die Frage, wer bist du? Gibt es da einen speziellen Gottesnamen, unter dem man sich was vorstellen kann? Und was ist, wenn Gott einfach nur Kurt heißt? Oder Ludmilla? Hilft uns das weiter? Natürlich nicht. Wenn wir also nach Gott fragen, genau wie Mose, geht es nicht nur um den Namen Gottes, sondern wir wollen natürlich etwas wissen von seinem Charakter, von seinem Wesen. Nicht nur den Namen, sondern, hey Gott, was bist du für jemand? Deshalb ist die Antwort von Gott ein bisschen verzwickt. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn es um den Gott geht, der unabhängig von unserer Zeit und unabhängig von der uns bekannten dreidimensionalen Welt in höheren Welten lebt. Was soll der uns für einen Namen sagen? Der Gott, der Schöpfer der Erde, der entferntesten Galaxien, so jemand heißt nicht einfach Kurt. Vers 14, da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Kleine Testfrage zwischendurch, sind damit eure Fragen beantwortet? Bisschen knapp, immer noch, oder? Eben, dem Mose ging es genauso. Es wird damit nicht einfacher, oder? Deshalb gibt es ja da noch den Nachsatz. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name für immer. Okay, was sagt uns das? Zumindest mal ein Hinweis. Wir merken, dass durch diesen Namen sozusagen die Ewigkeit Gottes schon so ein bisschen hindurchschimmert. Merkt ihr das, ja? Der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, also schon seit Generationen, immer derselbe. Offensichtlich ist Gott nicht der Zeit unterworfen, so wie wir das sind und so wie wir das kennen, weil wir Menschen sind. Wenn Gott schon bei den Urgroßvätern, den Großvätern und den Vätern war, dann macht ihm die verstreichende Zeit überhaupt nichts aus. Ich bin der gleiche Gott, der ich schon bei deinen Urgroßeltern gewesen bin. Aha, steckt noch mehr dahinter. Jetzt wird es richtig kompliziert, jetzt kommt Grammatik. Das, was damit Ich bin da übersetzt wird, ist aus dem Hebräischen ins Deutsche eigentlich gar nicht vollwertig übersetzbar. Das geht gar nicht, weil wir haben nicht die passende Zeit dafür. Im Hebräischen ist die verwendete Form nämlich gleichzeitig Gegenwart und gleichzeitig Futur, also Zukunft. So, dann bedeutet der Name, ich werde sein, der ich sein werde. Das hört sich noch mehr nach Kuddelmuddel an, ich weiß. Wie soll das gehen? Wir können das ein bisschen einfacher übertragen, indem wir sagen, ich werde der sein, der ich schon immer war. Ich werde der sein, der auch in Zukunft derselbe ist wie gestern oder vorgestern oder bei euren Urgroßeltern. Ich werde der sein, der ich schon immer war, so wie bei euren Vorvätern. Und ich werde der sein, der sich als der erweist, der immer mitgeht. Heute, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in 100 Jahren, in 1000 Jahren, wann immer ihr wollt. Ich bin immer ganz verlässlich derselbe, gleiche, treue Gott. Ich stehe zu meinem Wort. Das ist das Wesen Gottes. Und wisst ihr was? Genau so ist Gott bis heute auch. Was machen bei Gott schon ein paar Jahrtausende, die ins Land gegangen sind? Hey, im Ansicht der Ewigkeit völlig uninteressant. Was macht es schon? Und wenn du diesen Gott auf deiner Seite hast, dann kannst du was wagen im Leben, oder? Dann kannst du Schritte gehen, vorwärts, in bestem Gottvertrauen. Wenn dieser ewige Gott dir eine Berufung gibt, dann meint er es ernst. Dann heißt es, go for it, mach. Natürlich kommen dann unsere Einwände, weil wir zeitlich gebundene Menschen sagen, hey, ich habe keine Zeit, keine Gelegenheit, kein Geld, ich habe nicht das Richtige und so weiter. Und Gott sagt, ja, weiß ich auch alles. Ich kenne das seit Tausenden von Jahren bei den Leuten. Ich habe euch gemacht. Ich bin nicht überrascht. Aber weißt du was, ich helfe dir. Und dann geht's. Das heißt, wenn Gott so zu dir redet, dann will er, dass das geschieht. Und wisst ihr, was passiert, wenn Gott will, dass Sachen passieren? Dann passieren die auch. Ja? Am Anfang und Gott sprach und es wurde. Wenn Gott das will, dann geschieht es. Und jetzt sind wir dran. Du bist dran, ich bin dran. Gott spricht in dein Leben hinein und sagt dir, ich will, dass das geschieht. Ich will, dass du mir folgst. Ich will, dass du meinen Willen tust. Ich möchte gerne dich zum Segen setzen für andere Menschen. Glaubst du, dass Gott das hinkriegt mit dir? Na klar! Er ist der Herr. Nicht, weil du das kannst, sondern weil er dir hilft. Amen? Amen.